wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sitzen im K2 der Uni Stuttgart und machen heute weiter mit dem Thema Urach.
Genau. Wir haben ja jetzt, nachdem wir die ersten zwei Staffeln Becher und Bechers Werk uns angeschaut haben, haben wir jetzt so einmal den großen Bogen gemacht und können jetzt vertiefen. Und Urach ist ja ein schönes Spezialthema, ne, das uns schon mehrfach begegnet ist im Laufe unseres Podcasts.
Ja, vielleicht für unser Publikum kurz, was ist Urach? Urach ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Urach, seit den 1970er Jahren, heißt der Ort Bad Urach, also ein Badeort, ein Kurort. Das bekannteste von Urach ist vielleicht der Uracher Wasserfall, ein wunderschöner Landschaftsspektakel, eine sehr schöne Stadt, die auch erstaunlicherweise viel alte Industrie hatte, eine ziemlich wohlhabende Stadt im Schwarzwald. Und Urach spielt ja bei Becher eine erstaunlich herausragende Rolle.
Ja, das ist uns mehrfach aufgefallen. Wir haben aber bisher darauf verzichtet, das genauer zu vertiefen. Und wir haben schon mehrere Gedichte gehabt, in denen Urach vorkommt und haben gedacht, zur Einstimmung hören wir uns heute nochmal zwei an, damit wir wieder reinkommen, bevor wir weiter erläutern, was es mit Becher und Urach so auf sich hat.
Genau, so machen wir das.
Urach. Weiß nicht warum. Wenn ich an dich muss denken, so fängt die Zeit zu dunkeln an und ruht. Die besten Verse möchte ich dir schenken und einfach sagen, du, ich bin dir gut. Ein Städtchen bist du, doch du bist ein Wesen. Ruinen, Hügelgrün, Forellenbach. Du hast mich von der Straße aufgelesen und über mich gewölbt ein warmes Dach. Oh, es ist gut, nackt in der Sonne liegen und träumen, wie das einmal werden wird. Nachts sind wir in die Felsen hochgestiegen und standen da, vom Sternenglanz verwirrt. Wir sahen weit, mit unserem Aug, dem Feuchten, dort, wo der Schwarzwald lag, war Wetterleuchten. Morgenfrühen in Urach. Wenn kaum der Sonne glühen, drang aus der Dämmerung, in jene Morgenfrühen genas ich und blieb jung. Da wachten schon die Tannen hoch an dem Felsenhang. Es war ein Flügelspannen, ging ich den Weg entlang. Und während ich durch Lüfte ins Unerreichte flog, ich atmend alle Düfte der Erde in mich sog. O Trauer und Verwesen, ihr schwandet eilends hin. Ich konnte ein Zeichen lesen, wir stehen erst im Beginn. Die Zeit hat erst begonnen und kündet frei sich an. Neu lag vor mir im Sonnenaufgang der Weltenplan. Du weltenweite Halle, mit blühendem Geäst geschmückt, und alle zogen zum Friedensfest. So durch die Frühen streifend, wurde ich allen gleich, sah selbst mich, blühend, reifend, im neuen Menschenreich. Es war in mir ein Stürmen, es leuchtete der Tag, da klang es von den Türmen, welch hoher Stundenschlag.
Diese Ansprache an die Stadt, dieses Anreden des Ortes, das finde ich sehr bezeichnend. Mich erinnert das immer ein bisschen an Thomas Bernhardt, der ja auch manches Mal Orte dermaßen personalisiert, mystifiziert, die gute Luft in New York beispielsweise oder bestimmte Orte in den Alpen, also die dann zu Inbegriffen von allem werden. Und das, so eine ähnliche Tendenz ist hier auch spürbar. Urach, du warst mir gut. Es ist eigentlich ein Liebesgedicht an eine Stadt.
Ja, also wir haben hier wieder diese Überhöhungstendenz, die wir bei Becher schon so oft gesehen haben, ne? Dass er sich einen Sachverhalt, einen Ort nimmt, den er überhöht, oder es kann auch eine Person sein, es kann eine Geliebte sein, es kann aber eben auch Stalin sein oder Walter Ulbricht. Ja, also das ist doch so eine Tendenz, die wir jetzt hier bei Urach auch wiederfinden können.
Mhm. Durchaus ein bisschen irrational, also man fragt sich dann, warum macht er das, gerade mit Urach? Und da gibt es gute Gründe.
Genau, also das mit Urach lässt sich erklären. Du hast ja schon gesagt, es handelt sich hier um ein kleines Städtchen im Schwabenland. Und besonders ist Urach deswegen, weil es da einen Kreis gab, nämlich den Uracher Kreis. Und das ist ein Kreis, in dem Becher nach einiger Zeit Mitglied wurde und da hat er sehr gute Erinnerungen dran. Also so Anfang der 20er Jahre war das. Wir erinnern uns, Becher hat ja 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs endlich seine Morphiumsucht hinter sich gelassen und hat dann versucht, wieder in geordnete Verhältnisse zu kommen. Er hat dann das erste Mal geheiratet und aber relativ schnell sich wieder scheiden lassen. Und in der Folgezeit ist er eigentlich dann diese Zeit in Urach. Also so eine kurze Revolutionsbegeisterung. Wir hatten das ja auch gesehen, diese zum Beispiel bei Arbeiter, Bauern, Soldaten, dieses Drama, das er da geschrieben hat. Also nach einer kurzen Revolutionsbegeisterung zieht er sich wieder zurück in eine stärker lebensreformerische, religiöse Phase und da passt der Uracher Kreis eigentlich ganz gut hinein.
Der Uracher Kreis wurde geleitet von Karl Reichle, eine wichtige Figur, der Initiator dieses Kreises, der eben diesen lebensreformerischen, wilden Haufen dort installiert hat, angezogen hat. Wir werden sicher auch Gelegenheit haben, über Karl Reichle noch ausführlich heute zu sprechen. Das ist ja der Motor, der Initiator und auch der Grund, warum Becher sich nach Urach, also für Urach interessiert hat zunächst und dann sich nach Urach orientiert hat und letztendlich auch dahin gezogen ist für eine kurze Zeit. Wer war denn Karl Reichle?
Genau, also Karl Reichle der ist 1889 geboren und zwar in Dettingen unter Teck, also auch im Schwaben, aber nicht in Urach, sondern nach Urach kam er dann durch seine Frau, seine spätere. Aber der war ein von Anfang an relativ anarchistisch angehauchter Schriftsteller, so hat er sich, glaube ich, selbst verstanden, der dann im Ersten Weltkrieg eingezogen wurde natürlich und so zu den Matrosen kam. Also er war dann als Matrose im Ersten Weltkrieg tätig. Und als es so zum Ende des Ersten Weltkriegs hinging, gab es ja dann diese Phase, wo die oberste Heerleitung den Krieg noch weiter fortsetzen wollte, aber die Matrosen in Kiel wollten das nicht mehr. Und dann gab es diesen Matrosenaufstand, der ist relativ bekannt, wenn man jetzt so ein bisschen sich mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, weil das einfach der Ausgangspunkt für die Novemberrevolution ist und für die Räterepubliken, die sich dann in Deutschland bilden. Und da war eben Karl Reichle einer der führenden Köpfe und hatte dann eben auch so eine Führungsrolle in diesem Matrosenaufstand. Das ist also ein Kontext, aus dem er gekommen ist. Und dann hat er eben auf Basis von dieser, mit den Erlebnissen dort, da hat er sich zusammengeschlossen mit Gregor Gock und Theodor Plevier. Und diese beiden sind dann mit ihm nach Urach zusammengekommen und haben da den Uracher Matrosenkreis gegründet. Zunächst hieß der so. Also die Idee, so eine revolutionäre Kommune im Prinzip zu bauen, die jetzt sich dafür einsetzt, eben dieses proletarisch-revolutionäre Gedankengut in Realität umzusetzen.
Und die haben ja auch viel gemacht, die haben ein Haus gebaut, die haben dafür gesorgt, dass man eben zusammen wohnen kann, zusammen leben kann. Karl Reichle war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Tüftler und Bastler und Erfinder und hat ja auch einen Rucksack gebaut, mit dem man auch kochen konnte. Also Autonomie daneben auf der Wanderschaft. Das Wandern spielt eine wichtige Rolle auch in diesem Uracher Kreis. Das Unterwegssein in Natur und eben das Sich-Aussetzen der Natur. Also das kommt ja dann auch noch zum Tragen.
Genau, also das ist ganz spannend. Also der Uracher Kreis hatte so Bestand, so grob bis 1931. Also zunächst 1890 waren das im Prinzip die drei, Reichle, Plevier und Gock. Und Plevier ist dann später, hat den Kreis dann verlassen. Und dann hat Karl Reichle sozusagen einen Ersatz gesucht, weil er eben literarisch ambitioniert war und einen Schriftsteller als Freund in seinem Kreis haben wollte. Und so kam er dann irgendwie über Vermittlung dazu, dass Becher dorthin kam. Das war für den ganz attraktiv, weil der hatte ja kein Einkommen und groß von irgendwas musste der ja leben. Ne? Und für den war das, glaube ich, eine ganz attraktive Aufgabe, jetzt einen Ort zu haben, wo er hingehen kann und wo er leben kann. Und dann hat er sich eben diesem Kreis angeschlossen, wo wirklich ganz, ganz viele berühmte Leute auch drin waren. Also ich habe hier, es gibt so einen Katalog von 1991, da haben die mal eine Ausstellung gemacht dazu. Und da kann man schön nachlesen, wer da alles so drin war. Also unter anderem Alexander Abusch, das ist der spätere Kulturminister der DDR, der Nachfolger von Becher. Sprecher war, aber auch so Leute wie, wen haben wir denn noch? Ernst Gläser, Gusto Gläser, Ludwig Christian Häuser, Kurt Kleber, Rudolf Leonhardt, den Becher schon aus München kannte, Erich Mühsam, Hans Lorbeer, ja, Friedrich Wolf war auch mal da, der Dramatiker Erich Weinert. Also schon auch ein paar große Namen tatsächlich.
Ja, und für alle das, auskunftsfähig und ausdrucksstark, ist ein relativ langer Text von Becher, der heißt Der Wanderer aus Schwaben. Da haben wir jetzt schon wieder den Wanderer, also der Wanderer aus Schwaben. Gemeint ist, ja, werden wir drauf kommen, wahrscheinlich Karl Reichle. Der Wanderer aus Schwaben. Wir werden im Zuge dieser Folge nun einige längere und kürzere Passagen aus diesem langen Text vorlesen und über den sprechen. Also wir beginnen jetzt einfach mal mit den ersten Abschnitten aus dem Wanderer aus Schwaben.
Urach oder der Wanderer aus Schwaben. 1. Die raue Alb. Von Höhen rings umfangen und zu den Höhen wie im Traumverlangen aufblickend Urach. Apfelbäume blühen und tief verneigen sich die Blütenzweige. Ein Holzfuhrwerk zieht hoch die Ulmer Steige. Die Burgruine, Fels im Hügelgrün. Ein Bach, die Erms, mit hüpfenden Forellen, man ist dabei, die Felder zu bestellen. Die Kinder spielen auf der Straße Ball, ein Kurhotel. Doch wer bezahlt die Preise? Ist wer zu Gast? Ein Paar auf Hochzeitsreise. Hand deutet auf dem Schild zum Wasserfall. Der Apfelmost lärmt munter in der Schenke, der grüne Weg und grün gestrichene Bänke, ein Hund und hinter ihm ein Jagdgewehr und wieder Tafel, Grundstück zu verkaufen. Steinbruch. Am Straßenrand die Schotterhaufen, die Walze, in den Kesseln dampft der Teer. Das Rathaus, in dem kostbaren Gepränge vergangener Zeit ein Zeichen unserer Strenge. Die neue Autostraße führt vorbei am Friedhof und mit Aussicht auf die Toten, Zutritt ist Unbefugten streng verboten. Ein Zaun mit Stacheldraht, die Spinnerei. Marktbrunnen. Einer Säule, einer schlanken, umwoben dicht von wilden Efeuranken, entspringen Quellen, vier sind's an der Zahl, nach jeder Himmelsrichtung sich ergießend in das gefüllte Becken, immer fließend und segenspendend als vierfacher Strahl. Der Marktplatz, hell von Sonne überschienen und Fenster offen, wehende Gardinen. Bei offenem Fenster übt jemand Klavier und Straßenenge. Hütten wie Gebrechen, Müllgrube blickt dir nach mit einem frechen Gelächter. Hebe dich hinweg von hier. Die Kirche, eine billige Backsteinware, ein Musterexemplar der Gründerjahre, erbaut auf der uralten Erdenschicht von Toten aus den Steinen abzulesen. Ihr kennt nicht Urach? Seid nie dort gewesen? Und Urach war ein Gedicht. Und wieder geht ein Sommertag zur Neige, ein Holzfuhrwerk zieht hoch die Ulmer Steige, Gewitterregen fern, ein schräger Strich, die Glocken läuten ihren Abendsegen, bald glänzen Felsen weiß dem Mond entgegen und Urach war, Urach klang heimatlich. 2. Es war ein Mann, der kam nach vielen Jahren, November 18 war's, durchs Land gefahren. Matrose war er und er kam aus Kiel. Breitschultrig stand er auf dem Lastkraftwagen, die Fahne, die er schwang, war Flügelschlagen und flog entgegen einem hohen Ziel. Er aber hieß der Wanderer aus Schwaben. Ein Name, den ihm seine Väter gaben, war lange Zeit auf Fahrt und Wanderung. Er ließ den Wind sich um die Nase pfeifen, die Welt erleben, um sie zu begreifen. Erwartung war er und wie auf dem Sprung. Da war ein Traum, vor allen aufzuragen und eine ungeheure Tat zu wagen und Held zu sein. Vielleicht weiß jemand Rat, man liest in Büchern wohl von solchen Dingen, wie kann man eine Heldentat vollbringen? Ein Traum von Ruhm, Traum von der Heldentat. Was war nicht Traum? Sind nicht die Apfelbäume in ihrem weißen Blühen nur Blütenträume? Wem blühen sie zu? O Traum im Apfelwein. Sie sitzen in den Lauben und sie trinken Vergessenheit. Traum, Trunkenheit. Versinken von Traum zu Traum. O Traum vom Anderssein. und war ein Traum von Straßen und von Flüssen und einem Wandern. Immer wandern müssen und Schiffe wandern auf dem Ozean. Ein Traumschiff wandert durch den Traum des Knaben. Er träumt, er ist der Wanderer aus Schwaben und kommt in einem anderen Leben an. Der Gutsbesitz mit Gitter, Tor und Mauer. Der Vater Knecht. Er träumt, er sei ein Bauer. Die Mutter Magd. Der Sohn schlug aus der Art. Bevor ich hier mir meinen Tod verdiene, da melde ich mich schon lieber zur Marine. Und so begann er seine große Fahrt. 3. Schiffsjunge. Nachts in seiner Hängematte, da war es, dass er plötzlich Sehnsucht hatte nach einem Land. Er hat die Hand gestreckt, um auf dies wunderbare Land zu zeigen. Er sah sich landen und ans Ufer steigen. Und er hatte dieses Land entdeckt. Da wohnen Menschen, solche starken Stillen, die haben alle nur den einen Willen, dass Friede sei und dass Gerechtigkeit im Lande herrsche. Aller Wohlergehen heißt das Gesetz, dem alle unterstehen, und das war eine, schon ganz andere Zeit. Das war der Traum. Er fuhr der Welt entgegen, fuhr kreuz und quer auf allen Schifffahrtswegen, fuhr durch die ganze Welt wie Traum geführt. Er sang, das ist die Liebe der Matrosen, und stolz trug er auf seiner Brust der Bloßen die blaue Tänzerin eintätowiert. Das war das Meer, es war um ihn ein Schwingen, die Meerestiefen schienen aufzusingen und wieder schweigend sie umschmiegten ihn. Das war das Meer, in Linien blau geschwungen, die blaue Tänzerin hielt ihn umschlungen. Das Meer, die blaue Tänzerin. Die Südseeinseln und Korallenriffe, auf offenem Meer begegnen sich zwei Schiffe und grüßen sich im Sonnenuntergang, und übers Jahr konnte er nach Hause schreiben, sah einen ungeheuren Eisberg treiben, auch nahm ich teil an einem Walfischfang. Da gab es Kerle, solcher Wetterharten, die lernte kennen er auf seinen Fahrten, die nahmen väterlich sich seiner an, die lehrten ihn auf väterliche Weise und die erzählten ihm von mancher Reise, und einer war ein Heizer und hieß Jan. Jan konnte nicht nur tolle Späße treiben, Jan konnte selber auch Geschichten schreiben, wovon schon eine in der Zeitung stand. Er las und Tränen kamen ihm, dem Jungen, als er, das hat so wunderbar geklungen, den Traum in Jans Geschichten wiederfand. Das war der Traum, so wunderbar beschrieben. Wenn jeder würde so die Menschen lieben wie dieser Jan, dann wäre das Leben gut. Er fragte Jan, ist dieser Traum von Erden und kann der Traum jemals Erfüllung werden? Jan sagte, wenn man etwas dazu tut. Jan brachte Bücher und saß ihm zur Seite. So saßen sie und schauten in die Weite, als suchten sie dort den Zusammenhang. Jan sang ihm vor, und als sie beide sangen, da sangen viele mit im Traumverlangen. Das war der Traum, das war des Traums Gesang. 4. Der Krieg. Jan sagte, man muss danach fragen, wofür wir uns in diesem Kriege schlagen und was ist dieses Krieges wahrer Sinn, damit die Herren wechseln ihre Plätze und einer eines anderen Platz besetze. Der Herrenkrieg, das ist ihr Kriegsgewinn. Krieg ist nicht Schicksal, dem wir blind ergeben, hinopfern müssen unseres Volkes Leben. Befehl ist nicht Befehl, und unbesehen zu sterben, ist das heldenhaftes Sterben? Den Herren muss man das Geschäft verderben. Nicht stramm stehen heißt es, sondern widerstehen. Jedwede Träne mahnt, die Mütter weinen. Die Unterdrückten müssen sich vereinen, um sich von ihren Zwingherren zu befreien. Tyrannen mögen mancherlei geloben, die Freiheit aber kommt niemals von oben. Sie muss das Werk des Volkes selber sein. Die Wahrheit muss man schreiben und sie sagen, die Kriegsverbrecher gilt es anzuklagen. Es ist wahr, das Vaterland ist in Gefahr, die Herren sind's, die in Gefahr es bringen. Ein heiliger Krieg, wenn wir die niederringen. Das ist die Wahrheit, heut wie nie so wahr. 5. Die Seeschlacht. Feuerspeiende Kolosse, Den Panzerturm zerrissen die Geschosse. Das Schiff kehrt heim im vierten Jahr nach Kiel. Und Jan war es, der hatte sich erhoben. Er stand auf der Kommandobrücke oben. Jan tat das Seine, ging voran und fiel. Er riss die rote Fahne hoch im Fallen, und wie sie wehte, schwebend über allen, war ein Gesang und aus der Ferne her ein Ruf Arbeiter, Bauern und Soldaten. Und als sie wieder in die Reihe traten, sie trugen Handgranaten und Gewehr. Und da war das Meer in Linien blau geschwungen, und aus dem Meer hat es heraufgesungen. Dann tauchte aus der Tiefe Wrack an Wrack, Kommandos waren und ein Flaggenhissen und Schüsse waren, die die Luft zerrissen. Die Toten standen auf von Skagerrak. Da war ein Lied vom guten Kameraden, und die Matrosen bauten Barrikaden. Jan, schwer verwundet, lag im Lazarett. Und Jan, er lehrte noch und er erklärte, und das ist Lenin, unser Kampfgefährte. Und Lenins Bild hing über seinem Bett. Gleich einem Helden wurde Jan begraben. Die Rede hielt der Wanderer aus Schwaben. Er sprach, er hat das Seinige getan. Und das war Jan, der Heizer und Matrose. Und das war Jan, er tat das eine Große. Er ging voran, und das war unser Jan. 6. Bald da und dort, an den und jenen Orten, wo Redner sprachen und mit leeren Worten Freiheit versprachen, wenn auch nicht sofort, erschien er, wie vom Volk herbeigerufen, schritt durch den Saal und stieg empor die Stufen, und der Matrose meldet sich zu Wort. Oft standen sie zu Tausenden im Freien, und plötzlich öffneten sich ihre Reihen. Der Wanderer aus Schwaben kam und sprach, »Wer ist der Herr im deutschen Haus? Ich frage, wenn ihr versagt, das ist die Niederlage.« Er schloss die Rede, darum folgt ihm nach. Still. Totenstille. Nur ein fernes Weinen. Die Tausenden gedachten still des einen. Er hat das Seine seinerzeit getan. Und das war Jan, der Heizer und Matrose. Und das war Jan, er tat das eine Große. Er ging voran, und das war unser Jan.
Wir haben hier den Jan als Hauptfigur in dieser Passage. Wenn ich das richtig verstehe, ist Jan sozusagen der Anführer dieses Matrosenaufstands in Kiel. Er kommt um im Gefecht, in der Revolte, in Auseinandersetzungen. Die Idee, die er verfolgt, ist ja, den Kriegsdienst zu verweigern, um ja weiteres Blutvergießen, weiteres Unheil, weiteres Morden, Töten zu verhindern. Die Erzählerinstanz hegt eine große Sympathie für den. Es wird auch diese andere Figur dann eingefügt, der Wanderer aus Schwaben, der in diesen Geschehnissen in Kiel mit dabei ist und dann sozusagen das Erbe von Jan, das gedankliche, ideelle Erbe, aufsaugt, in sich aufnimmt und dann in die Welt weiterträgt.
Mhm. Ja, also da fangen wir jetzt verschiedene Dinge ein. Also das ist natürlich irgendwie, wie sich Bechert im Matrosenaufstand zusammenreimt und literarisiert hier. Also wir werden auch später noch merken, dass er sehr frei mit dem Vorbild umgeht. Aber im Wanderer aus Schwaben steckt natürlich irgendwie die Figur des Karl Reichle. Das ist eben Matrose und so, ne? Und auch Schwaben kommend und so. Gleichzeitig erfindet Bechert aber dann noch diese fiktive Figur oder möglicherweise fiktive Figur des Jan, der so leitmotivisch sich jetzt durchzieht, der also so die Initialzündung ausmacht. Also das heißt, er schafft eine Figur, Bechert schafft eine Figur, die mit dem Wanderer aus Schwaben, die nicht von Anfang an auf der Seite der proletarisch-revolutionären Bewegung steht, sondern der erst erlebt, wie ein anderer vorangeht und also sozusagen den Funken in ihm zum Glühen bringt. Und das ist ein Motiv, das Bechert immer wieder verwendet. Also das haben wir auch in Abschied zum Beispiel mit dem Hartinger, der als Freund, ne, dann den Hans Gastel auf den richtigen Weg setzt. Und ich glaube, das ist hier wirklich so ein Motiv. Also auch da wieder ein anderer stößt es an. Es ist ja nicht nur das Blutvergießen, um das zu beenden, es ihm geht, sondern es ist ja auch Revolution. Es geht ja auch darum, ne, den Reichen, die alles an sich ziehen und die anderen unterdrücken, irgendwie das wegzunehmen, also Revolution zu machen.
Mhm. Und auch, der Jan hat auch eine klangliche Bedeutung in diesem Text. Das ist ja ein sehr reizvolles Spiel mit diesem Namen in den Reimen. Jan reimt auf an, voran, ja, also dieser kurze klangliche Impetus, dieses an, jan, an, voran, das kommt ja leitmotivisch immer wieder vor, immer wieder wird das aufgegriffen, perpetuiert und sozusagen so wie eine Marschmusik grundiert dieses Jan-Motiv, diese ersten 4, 5 Gesänge.
Das ist auch typisch für Becher, ne? Wenn wir werden das auch, glaube ich, noch öfter noch mal sehen, aber wir haben es auch schon gesehen, dass er so ein Leitmotiv nimmt und das zieht sich dann durch bis zum Ende hin und das dominiert dann die ganze Geschichte. Also das ist eigentlich eine Art von musikalischem Schreiben, ne? Er entwickelt in den ersten Teilen ein Leitmotiv, das dann immer wieder kommt und aufs Ende hinarbeitet. Also eigentlich ist es ganz interessant, ne? Das fast schon so kompositorisch funktioniert.
Ja, ja.
Und mir fällt auf, Jan ist natürlich ein norddeutscher Name, was interessant ist jetzt hier mit Blick auf die Matrosen und Kiel und so, das ist irgendwie ganz spannend. Und dann der Wanderer aus Urach, der bekommt keinen Namen, sondern das ist immer der Wanderer aus Urach, so eine Art mystische Figur. Und da finde ich interessant, dass er diese beiden Figuren auch wieder so stilisiert. Die sind auch wieder, die werden so mystisch, wie Urach auch, das am Anfang ja auch wieder vorkommt. Das beginnt ja mit so einem Einstieg, Urach, und das wird auch wieder so idealisiert wie in diesen zwei Gedichten. Wie
wir das Urach hatten. War ein Gedicht, kommt hier in diesem Text vor. Also das ist genau dieser idealisierende, mystifizierende Impetus auf die Stadt bezogen.
Genau, das heißt, Urach steht im Prinzip für die Revolution, für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, für die Utopie. Also da sieht man wieder, wie viel Becher da eigentlich wieder hineinfantasiert. Und das ist halt interessant, weil ich meine, wir wissen ja nicht so viel, was die da eigentlich gemacht haben, aber sie haben natürlich geschrieben in diesem Kreis, sie haben so Freibaden gemacht, also ne, Nacktbaden, das machen die da. Aber offensichtlich ist das für Becher eine extrem prägende und wichtige Phase. Karl Reichle baut sich ja sein Häuslein da in Urach und dann hat er noch so eine Werkstatt, die er dann später baut, 1922, das ist das sogenannte Becherhäusle, wo eben dann Becher als Dauergast wohnt.
Ja, spannend. Wirklich interessant. Und wie du sagtest, eben Urach wird eine Utopie. Mhm. Eben Urach, Urach per se ist einfach eine Stadt mit ihren Qualitäten und Reizen. Aber bei Becher wird Urach zu noch viel mehr, zu noch was ganz anderem, eben eigentlich zu einer gesellschaftlichen Utopie, zu einer politischen Utopie, zu einem Symbol für weiß Gott was. Also das ist genau dieser Impetus, den Becher öfter zeigt, der ihm auch immer großartig gelingt, etwas zu etwas semantisieren, also eine Bedeutung, Dinge mit Bedeutungen aufzuladen, die diese Dinge ursprünglich eigentlich gar nicht haben.
Genau. Es ist auch interessant, wie der Text so gebaut ist. Ne? Am Anfang fangen wir mit Urach an, aber dann springen wir eben nach Kiel zum Matrosenaufstand, der ja auch jetzt hier den großen Teil der Passage dominiert hat. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo der Wanderer zurück nach Urach kehrt, aber das tut er dann. Der geht dann nach Urach und baut eben dort auch ein Haus. Dann fängt die Geschichte eigentlich an, eine Dynamik anzunehmen, die mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Aber das werden wir jetzt gleich in den weiteren Teilen noch sehen.
Genau, so machen wir es.
8. Und es begann ein Mann ein Haus zu bauen, er fällte Stämme, um sie zu behauen. Die Steine schleppt er aus dem Steinbruch her und Holz und Stein nahm er in seine Hände und dann war es soweit, er strich die Wände und Wellen malte er darauf, das Meer. Die Leute lachten, es ist ein Haus zum Lachen, seht nur das Haus mit seinem Dach, dem Flachen, ist es ein Schiff noch eher als ein Haus? Als Vorderdeck und Hinterdeck Terrassen. Ein Haus, das kann für Geld sich sehen lassen, das fährt noch einmal in die Welt hinaus. Es saßen Herren in den Weinlokalen, um dort mit dem verlorenen Krieg zu zahlen. Ein Haus hat wer gebaut, höchst sehenswert, dass die Behörden die Erlaubnis gaben. Der Kerl ist doch der Wanderer aus Schwaben. Zwar das Verfahren, heißt es, sei verjährt. Vom Kronenwirt die jüngste Tochter, diese, die auch Harmonium spielt, die Anneliese, und dem Herrn Amtsgerichtsrat seine Braut, man kann dem Bräutigam nur gratulieren, die hat sich überworfen mit den Iren und in den ungeschlachten Kerl verschaut. Die beiden ließen sich gesetzlich trauen und dann begann er dieses Haus zu bauen. Der Kronenwirt hat alles angestellt, um mit der Mitgift nicht herauszurücken, die Tochter handle nicht aus freien Stücken und darum jede Mitgift auch entfällt. Nun, das Gericht hat dem nicht stattgegeben. Man kann von Glück noch sagen, dass nicht neben der Krone sich hat angebaut das Paar. Wie dem auch sei, ich sag, wer Haus und Garten einmal besitzt, zieht nicht mehr aus auf Fahrten und der bedeutet keinerlei Gefahr. 11. Es kam, um ihre Seele zu erlaben, die reiche Witwe und ein Bankguthaben erlaubte ihr solch einen Seelenschmaus. Die Witwe zog zu Rat den Astrologen und wieder andere nährten sich von Drogen und wandelten schlaftrunken um das Haus. Es kamen welche, die nur barfuß gingen und die sich Kränze in die Haare hingen, und andere erklärten, jedes Kleid ist wie durchtränkt von unheilvollen Stoffen, komplex beladen lagen Seelen offen und offenbarten sich ihr Seelenleid. Es kam der Bruder Mensch, der Tier und Pflanzen ansprach mit Du, und Flöhen und den Wanzen nichts tat zu Leid, denn Gott hat alle lieb. Er freute sich der vielen Spinnenweben, und jedem Mäuschen war er hingegeben. Hingabe er an alle Wände, schrieb. Es kam der Übermensch, der Horn bebrillte, er schlürfte seinen Kräutertee und stillte den Appetit mit Schachteln Pralines. Er schwärmte dabei für die Urgermanen, verehrte Widukind als seinen Ahnen und klagte ständig über Magenweh. Vom Vogelhof her kamen sie in Scharen, die dort als Siedler neue Menschen waren. Es fand als Gast sich ein Phänomen. Man fasste fest sich an den Handgelenken, indes der Geist sich umtat in den Schränken und sich alsdann entfernte, ungesehen. Da kamen welche nachts. Wir sind empfohlen, befinden uns auf Reise mit Pistolen und hätten gern das stille Tal besucht. Ist hier ein Ort, um Waffen zu verstecken und um ein feme Urteil zu vollstrecken? Dann machten sie sich wieder auf die Flucht. Und einer kam, ich hab dich nicht vergessen. Es sind zwar viele Jahre unterdessen ins Land gegangen, wie man sieht. Ich hab damals gehört, den Wanderer aus Schwaben. Es hat die Zeit in seiner Zeit begraben und nun besuche ich ihn in seinem Grab. Wohlan, es soll ein Wunder uns geschehen. Ich lass den Wanderer wieder auferstehen. Ich bin der Führer und ich hab die Kraft. Durch Blut und Schlamm, durch Tränen und durch Flammen, so wandere ich voran mit dir zusammen. Das ist der Sinn der neuen Wanderschaft. Der Wanderer sprach, das Wunder zu vollbringen wird dir, ich zweifle nicht, vollauf gelingen. Das Wunder staune wird sofort vollbracht. Als Wanderer aus Schwaben, wie ich heiße, werd ich an dir das Wunder tun und schmeiße dich aus dem Haus, dazu hab ich die Macht. Und es erwacht der Wanderer aus Schwaben. Die Gäste, die wir hier im Hause haben, ist dir die Narrenwirtschaft nicht zu dumm? Das Gästebuch lag vor ihm aufgeschlagen. Was hat sich da nicht alles eingetragen? Gesindel ist's und ein Panoptikum. Ist das ein Haus, ein deutsches Haus? Ich frage. Er sprach wie einst, das ist die Niederlage. Und dieses Haus, diesen Narrenheim wär mein, hab lang genug geschwiegen, meinetwegen. Nun gilt's, das Tollhaus gründlich auszufegen. Mein Haus soll sauber und soll menschlich sein. Und Linien, blau geschwungen auf der bloßen, behaarten Brust, kennst du noch den Matrosen, den Wanderer aus Schwaben, nannten ihn die Kameraden, tief hinabgesungen hast du ihn einst und hielst ihn fest umschlungen, Traumblume du, du blaue Tänzerin.
Das ist eine sehr komplexe, sehr lange Passage. Vielleicht können wir ja so abschnittsweise ein bisschen durchgehen. Ort ist jetzt Urach, also in der vorigen Passage in der großen war Kiel, das Schiff, der Aufstand. Jetzt spielt das Ganze in der Stadt Urach und es beginnt mit dieser Schilderung des Hauses, das sich der Wanderer aus Schwaben dort baut. Und ich finde diese Schilderung des Hauses immer sehr ansprechend, da geht mit mir immer die Fantasie durch. Er schildert das Haus, wie wenn das Decks hätte, Vorderdeck und Hinterdeck. Also eigentlich ein riesiges Schiff, so ein ganz modernistisches Bauhausschiff, das er sich da baut. Es ist de facto ein sehr normales schwäbisches Häuschen, ein adrettes, aber geschildert wird es da als ein architektonisches Experiment.
Das ist ja schon die erste Freiheit, die Becher sich nimmt und die irgendwie bemerkenswert ist, ne, dass er jetzt auch wieder so eine Stilisierung betreibt. Also natürlich nimmt der Wanderer aus Schwaben etwas Maritimes jetzt mit in den Schwarzwald, wo es nicht hingehört. Und das symbolisiert, glaube ich, dieses Haus. Und man merkt ja auch so ein bisschen, dass es Aufsehen erregt in dem Ort. Ja, alle finden das irgendwie seltsam, was der da tut. Und das hat, wie du schon angedeutet hast, mit der Realität praktisch nichts zu tun. Ja, es gibt in Urach den Matrosenkreis, was sich ein bisschen komisch anhört, aber das Haus, das er sich baut, ist, ja, das ist relativ konventionell, wenn man das hier so sieht auf den Fotos von den 20er Jahren. Ja,
hat ein Walmdach und ein dreistöckiges, schönes schwäbisches Haus, aber kein an ein Schiff in der Form angelehntes architektonisches Experiment.
Nicht ansatzweise. Also das Schiff ist rein in der Imagination. Und dann wird ja auch die Frau erwähnt. Also ich hatte das ja schon gesagt, Karl Reichte kommt ja nicht aus Urach, hat aber eine Verlobte in Urach und so kommt er dann dorthin. Und das ist die Elisabeth Leinhaas. Die war die Adoptivtochter von Gustav Adolf Leinhaas, einem Professor und Rittmeister AD, der in Urach gewohnt hat. Also auch kein ganz armer Mann, aber kein Wirt. Also ich glaube, das ist auch noch eine Freiheit, die er sich nimmt. Also in dem Gedicht ist es ja, oder in diesem Versepos ist es ja so, dass die Anneliese die Tochter von einem Wirt ist, der auch dann später noch eine größere Rolle spielt. Und das ist hier nicht so, sondern in der Realität hat Karl Reichte einfach die Tochter eines Professors geheiratet. Der verstand sich auch mit dem Professor eigentlich ganz gut, mit seinem Schwiegervater. Also der hat dann bei denen im Haus erstmal gewohnt und dann später sein eigenes gebaut. Also dieser Konflikt, der sich jetzt hier abzeichnet, ne? Also die Tochter muss mit ihrem Vater brechen, um den Mann heiraten zu können, das hat in der Realität auch keine Grundlage.
Mhm. Dann kommen diese vielen Figuren, die da so panoptikumartig auftauchen in diesem Haus. Der teeschlürfende Führer, wie er sich bezeichnet, der sich von Tee und Pralinen ernährt und über die Urgermanen schwärmt. Oder der Naturfreund, der Naturliebhaber, der davon überzeugt ist, dass Kleider, gewebte Kleider und Stoffe pures Gift enthalten. Dessen muss man sich entledigen. Und wahrscheinlich ist dann die Begründung das des Nacktwanderns und des Nacktbadens. Und noch so ein paar andere skurrile, absonderliche Figuren treten hier auf, angezogen von diesem Faszinosum, dieses Häuschens, dieses Schiffs, dieses Hauses. Die kommen also nach Urach und bilden dort diese Kommune.
Mhm. Ja, genau. Also da, das ist vielleicht auch eine schöne Schilderung. Das ist wieder, ja, immer wenn Becher das macht, auch in seiner expressionistischen Phase, wenn er da zurückblickt, das ist immer ganz hübsch, wie er so diese Personen schildert, ne? Und diese Absurdität eigentlich dieser Figuren. Das ist ja irgendwie auch, es ist schon lustig, ne? Also ich meine, ich will nicht sagen, dass er das satirisch hier zeichnet, aber mit so einer liebevollen Ironie vielleicht.
Zumindest humoristisch könnte man sagen. Ja. Also durchaus ein bisschen satirisch, jetzt nicht ganz sarkastisch böse, wird er nicht, aber durchaus mit scharfer Feder gezeichnet.
Ja, definitiv. Ne? Also da ist wieder Becher so ein bisschen satirisch unterwegs. Und dann am Ende dieses Abschnitts gibt es so eine Tendenz, die ich so ein bisschen interpretiere, als wenn der Wanderer aus Urach dann kurzzeitig vergisst, ne, was ihn so inspiriert hat, auch diese Kommune zu bilden, nämlich der Heizer Jan. Ne? Und zwischendurch will er die irgendwie rausschmeißen und also im Prinzip kommt er so zurück in die schwäbische Bürgerlichkeit, wenn man so möchte, und denkt, nein, ich will da jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Also so kurz dieser Moment, wo er vielleicht auf Abwege kommen könnte. So ein bisschen so deutet sich das an. Und das ist ja auch sinnvoll, weil es eine Parallele wieder zu Abschied ist. Da ist die Geschichte ja auch so, dass der Hans Gastel immer wieder von seinem Weg abkommt zwischendurch und immer wieder auf die falsche Seite gerät, bis er dann endgültig aus dem Elternhaus auszieht. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Moment, dieses Ringen, auf die richtige Seite zu kommen.
Ja, und ich glaube, gerade der letzte Teil dieser Passage, der ist noch viel komplizierter. Es ist auch vom Grab des Wanderers die Rede. Also kurzzeitig hat man so den Eindruck, als würde jetzt, als wäre es ein Ausblick, als wäre ein großer Zeitsprung. Der Wanderer aus Schwaben wäre gestorben, er läge im Grab. Und der Tote, quasi der Mythos, der wirke nach und würde dann so eine Art Korrektiv in dieser Bewegung bringen. Also wie wenn er aus dem Grab stiege, zurückkäme in sein eigenes Haus und da irgendwie ausmistet. Also er wirft dann die Leute raus, er sieht, welches Gesindel sich ins Gästebuch eingetragen hat. Also seine ursprüngliche Idee scheint gestört oder konterkariert worden zu sein. Und da will er irgendwie sauberen Tisch machen. Ist auch das Wort sauber, das ja auch vorkommt, eine durchaus schwäbische Qualität, das saubere Haus, die Kehrwoche. sauber und menschlich müsse dieses Haus sein. Und dafür sorgt der, ja, man kann fast sagen, der untote Wanderer aus Schwaben, der dann als Wiedergänger wieder zurückkommt. Das wird dann sofort wieder zurückgenommen. Er scheint dann wieder quicklebendig zu sein und dort zu wirken und zu leben. Aber diese, ja, diese Metaebene, dieser Blick von außen auf etwas, auch vielleicht wieder so ein sprachexperimentelles, avantgardistisches Moment, das Becher hier versucht in diesem Text.
Ungewöhnlich für so für den späten Becher. Also ich finde, diese Stelle ist ungewöhnlich rätselhaft. Also normalerweise, das hat ja sowas, ne, wieder so eine ganz Lehrgeschichte und so. Also eigentlich ist das immer nachvollziehbar. Und ich finde, das hier ist irgendwie so eine Wolte, die ist irritiert, finde ich.
Ja, gerade da eben, wir sollten uns nochmal vor Augen halten, der Text entsteht ja 1946 ungefähr. Also wie du sagst, später Becher, der, ja, rätselhaft. Das, glaube ich, trifft sehr gut zu auf diese Passage.
Mhm. Genau, und also bis jetzt war er noch einigermaßen nah an den realen Vorlagen. Ne? Wie gesagt, Karl Reichle bleibt bis 1931 in Urach und danach zieht er weg. Er gründet dann eine Zinnschmiede und hat da sehr, sehr Erfolg mit seinen Zinnwerken und zieht dann schließlich irgendwie an den Bodensee, wo er auch 1945 auch wieder mit Becher wieder Kontakt aufnimmt. Also das ist auch ganz schön, wenn man jetzt mal springt nach dem Zweiten Weltkrieg, gründen die nämlich dort wieder eine Abteilung des Kulturbundes. Also der Becher kommt ja mit dem Kulturbund zur Erneuerung Deutschlands. Und am Bodensee gründen Karl und Elisabeth Reichte so eine Gruppierung, die am Kulturbund irgendwie beteiligt ist. Also die versuchen im Prinzip ihre antifaschistische, kommunistische Arbeit wieder aufzunehmen am Bodensee. Becher überlegt auch zeitweise, ob er da hinziehen soll, ob er sich nicht ein Häuschen kaufen will. Das ist irgendwie ganz hübsch, weil man auch drüber nachdenkt, ja, wie die Zeit einfach so ist, ne, vor der deutschen Teilung, wo einfach überhaupt noch nicht klar ist, wo Becher am Ende landet. Also vielleicht hätte er auch am Bodensee landen können. Ne? Also direkt nach dem Krieg bestand auch die Chance, dass der Kommunismus vielleicht auch dort eine Chance hat. Wer weiß das schon. Also finde ich ganz interessant. Also das ist die reale Geschichte und ich habe die jetzt bewusst erzählt, weil die Geschichte, die wir jetzt hören, die dichterische Variante, jetzt in eine völlig andere Richtung geht, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
Dann hören wir uns das an.
15. Und wieder Nacht. Da war der Mord geschehen. Der Sohn des Kronenwirts sagt, komm, wir gehen. Er war allein. Das Licht lass brennen. Los. Der andere sagt, du hast Tom Moos getroffen. Wie er am Fenster saß, das stand weit offen, so spät noch in der Nacht. Was las der bloß? Wie er dort saß, ich kann es nicht vergessen, und ganz im Lichte ist er da gesessen. Was du nicht siehst, ich sah das alles nicht. Mich hat gestört nur ein verfluchtes Singen, das müssen wir auch noch zum Schweigen bringen. Da schau, das Licht brennt immer noch, das Licht. Was tut das Licht dir? Lass es weiter brennen. An diesem Licht wird man uns nicht erkennen. Wir standen drüben in der Dunkelheit, die Bude war großartig abgelegen, wie hingepflanzt für einen Kugelsegen. Hat er geschrien? Nein, das Licht nur schreit. Geh mir mit deinem Licht, es ist schon zum Lachen. Warum hast du's vergessen auszumachen? Wie er im Licht am offenen Fenster saß und der Gesang, als hätt das Licht gesungen, das Buch, wie hielt er fest das Buch umschlungen? Ich möchte zu gern wissen, was er las. Jetzt wird es mir zu dumm, lass dir was sagen. Dir eine Kugel in den Kopf zu jagen, fällt mir nicht schwer, drum mache keinen Mist. Was hat er denn getan? Er hat gelesen. Du bist, scheinst, nie recht bei Verstand gewesen. Was er getan hat? Er war Kommunist. Und wenn schon, es ist kein Grund, ihn zu ermorden. Jetzt bist du schon total verrückt geworden. Das Licht und dort am grünen Weg das Haus. Es sinkt, es sinkt. Nun hast du ausgeschissen. Was er gelesen hat, das muss ich wissen. Hau ab und schlaf dich erstmal gründlich aus. 16. Die Leute sagten, was soll man da sagen? Da hilft kein Fragen und da hilft kein Klagen. Was hat er dem getan, der ihn erschoss? Mehr als ein Mord, sah gestern noch den Toten, wie er den Rosenstrauch, den schönen Roten, beschnitten hat und seine Beete goss. Der Wanderer ist's, den haben sie erschossen. Ja, der hielt keinem seine Tür verschlossen. Der wollte jedem wie ein Bruder sein, der hat sich eines jeden angenommen. Sein Blumengarten winkte stets willkommen. Er las oft bis spät in die Nacht hinein. Der eine Täter hat sich schon gefunden, der Mörder selber aber ist verschwunden, der Sohn des Kronenwirts. Hab mir's gedacht. Der eine Täter hat bereits gestanden, hat's ihnen leicht gemacht, dass sie ihn fanden. Es brannte dort das Licht die ganze Nacht. Was hat ihn denn dorthin zurückgetrieben? Er ist bis zur Verhaftung dort geblieben und las in einem Buch, höchst sonderbar. Ein Licht, so sagt er, war ihm aufgegangen, ein neues Leben hätte er angefangen und das ein wunderbares Singen war. 17. Der Lehrer sprach, das Zeichen ist gegeben, ein Mordanschlag auf unser aller Leben, geht, Kameraden, alle in die Stadt, ruft auf die Wankelmütigen und Lauen, sprecht alle an, die Männer und die Frauen, und sagt es laut, wer ihn ermordet hat. An alle Mauern sei es angeschlagen, der Tag, an dem wir ihn zu Grabe tragen, ein Trauertag des Volkes soll es sein, die Arbeit Ruhe, seine heilige Sache sei unsere Sache, das ist unsere Rache. So sind wir sein und er geht in uns ein. Es sitzen Herren in den Weinlokalen, die Mörder sind es, die den Mord bezahlen, und dieser Führer ist ihr Henkersknecht, der unterhält sich solche Mordgesellen, bei denen kann er jeden Mord bestellen, die sind als Mörder wahrlich rasseecht. Es eilten durch die Stadt die Kameraden, um alle zum Begräbnis einzuladen, der Lehrer aber hielt die Toten wacht, ein Buch lag offen in des Toten Händen, und manchmal schien ein Blatt sich umzuwenden, als lese er. Licht war die ganze Nacht.
Ja, und dann geschieht der Mord am Wanderer aus Schwaben. Zu Beginn dieser Passage, der Mörder ist der Kronenwirtssohn, der Schwager des Wanderers aus Schwaben, sozusagen in dieser fiktiven Welt. Warum wird er ermordet? Aus Hass, weil er Kommunist ist, lesender Kommunist, also gebildeter. Und der Aufruf, eben das in die Welt zu tragen, wer hat ihn umgebracht, dass er tot ist. Und der Lehrer, auch wieder so eine Figur des, ja, der Gewähr der Bildung, vielleicht so könnte man das sehen, der Kontinuität einer Menschlichkeit vielleicht, der hält Totenwache. Auch wieder lesend mit einem Buch.
Genau, also das ist jetzt interessant. Jetzt beginnt die Zeit des Nationalsozialismus. Man merkt es, ne? Der Führer am Ende wird auch angesprochen mit seiner Rassentheorie und der eben diese Mörder bestellt. Und es ist interessant, also der Wanderer aus Schwaben, der eben jetzt als Kommunist verschrien ist aufgrund seines tollen Hauses und der Kreise, die er dort eingeladen hat, der ist jetzt also Zielscheibe und wird vom Sohn des Kronwirts getötet. Das ist jetzt interessant, weil das ja der Schwager ist, du hast es gesagt, der Mann von der Frau. Und die hatte sich ja von ihrer Familie distanziert, um den überhaupt heiraten zu können. Das heißt, die Kronwirtsfamilie steht also für die, ja, die imperialistischen Kaisertreuen, die viel Geld machen. Das ist ja auch am Anfang, ganz am Anfang der Geschichte wird es ja geschildert, wie die da alle ihr Geld verdienen und so. Und das sind natürlich die Leute, die anfällig sind, dann auch beim Nationalsozialismus zu sein, vielleicht in die Partei zu gehen oder so, und die dann eben auch so Gewalttaten verüben und sagen, der ist Kommunist, der muss weg. Und interessant an der Szene ist aber, wir finden, am Anfang haben wir diese beiden Mörder, die sich unterhalten, ne, die dann irgendwie gerade den Mord getan haben, und dann der Kronwirtssohn sagt, ja, was hat denn der gelesen, das treibt mich so um. Also es hat schon fast so einen Moment von, ja, Reue vielleicht nicht, aber so, dass er nachdenklich wird, ja, also nicht nur, ich habe den jetzt umgebracht und alles gut, sondern im Nachhinein, da fängt er an, darüber nachzudenken, was ist denn das eigentlich für ein Typ, was hat denn der da gelesen in der Nacht?
Mhm. Eben, und du sagtest, die Kronenwirtsfamilie, die sich adaptiert an das nationalsozialistische System, dieser Strang wird dann noch sehr wichtig und auch sehr breit erzählt, gewissermaßen als Aufstieg und auch Fall der Kronenwirtsfamilie. Das spielt dann im letzten Drittel dieses Wanderers aus Schwaben eine wichtige Rolle, wo es darum geht, wie die Familie des Kronenwirts zunächst sehr viel Profit aus der Anbiederung an den Nationalsozialismus schlägt und sozusagen nicht nur das Gasthaus blüht auf, sondern geradezu eine Gasthaus- und Hotelkette entsteht daraus, und Kronenwirt flutet Europa. So ungefähr könnte man sich das vorstellen, und am Ende geht es dann den Berg wieder runter und das Ganze stürzt zusammen wie ein ein Kartenhaus. Die letzte Passage, die wir für heute vorbereitet haben, ist eine vergleichsweise lange, die geht jetzt ungefähr eine Viertelstunde, eine sehr lange, breite, epische Erzählung und sozusagen der Schlussteil dieses Romans in Versen. So nennt Becher diesen Text eben mit dem Titel Der Wanderer aus Schwaben. Und diese längere Passage hören wir jetzt.
20. Herr Amtsgerichtsrat, ist's erlaubt zu fragen? Man wird wohl das Verfahren niederschlagen. Es liegt nichts vor, was eine Schuld beweist. Der da verhaftet ist, scheint nicht bei Sinnen. Wir müssen jetzt vor allem Zeit gewinnen und der Herr Sohn bleibt bis dahin verreist. Ein Manneswort. Es gibt noch deutsche Richter und nicht nur solch ein käufliches Gelichter. Hab Pech gehabt mit meiner Annelies. Doch ist der Sohn dafür mir wohl geraten. Ja, solche braucht der Führer als Soldaten. Dann sprach der Kronenwirt noch das und dies. Und Herren saßen in den Weinlokalen, es ist Zeit, den Teufel an die Wand zu malen, dass sie vor Angst verlieren den Verstand. Sonst werden wir noch allerhand erleben, das Übrige wird sich schon von selbst ergeben, ein Attentat bzw. ein Brand. 21. Die Rundfunkstimme tönt wie aufgeblasen von den ihr amtlich vorgeschriebenen Phrasen. Der Wirtssohn aber lachte im Versteck. Großartig haben wir das abgekartet. Der Reichstag brennt, ein Führer wird gestartet. Zu warten hat jetzt weiter keinen Zweck. Der Wirtssohn ist in Urach eingezogen. Errichtet war ihm ein Willkommenbogen. Der Oberamtmann gab nach dem Empfang ein Frühstück in der Krone ihm zu Ehren. Der Wirtssohn sprach, ich werde mich bewähren, wobei er seine beiden Fäuste schwang. Die Leute waren nicht dieselben Leute, und was es gestern hieß, galt nicht mehr heute. Und Leute sagten, wenn man's überlegt, so ist es wahrlich schlimm genug gewesen. Ein neuer Mann, vielleicht ein neuer Besen, der uns den Unrat aus dem Hause fegt. Da seht, die alte Straße wird verbreitert, die Spinnerei hat den Betrieb erweitert und Arbeitskräfte werden stets gesucht. Erscheint ein Inserat im Ermstalboten und jenen Zeugen, der im Buch des Toten gelesen hat, erschoss man auf der Flucht. Der Wirtssohn aber fuhr im neuen Wagen, dem Kronenwirt fehlt es nicht an Gelagen, auch Urach hatte seine Garnison. Und Leute sagten, es lässt sich verdienen wie nie zuvor, nur einige unter ihnen, die sagten einmal nur und schwiegen schon. Und Deutschland war, auf Straßen, neuen Breiten, marschierten prächtig die dem Tod geweihten, und war zu sehen, es standen stramm die Reihen auf weitem Feld in eines Feuers Helle, ein Kreuz stand stramm an eines jeden Stelle, und Deutschland war, ein Grab wird Deutschland sein. 22. Und Deutschland war prahlendes Gebaren, war Völkermord mit Bomben und Verfahren, Volksmord im Fremden und im eigenen Land. Da sangen sie mit grinsendem Behagen, um mit der Faust dazu den Takt zu schlagen, Bomben, Bomben, Bomben auf England. Der Wirtssohn sprach, wie bin ich hochgestiegen, er sah die Welt zu seinen Stiefeln liegen, für seinen Mord ward ihm zuteil der Lohn, der Führer rühmte ihn ob seiner Gaben und dafür blühte ihm ein Bankguthaben. Der Wirtssohn wurde Urachs großer Sohn. Und Deutschlands Wappenbild war die Grimasse des Größenwahns. Das war die Herrenrasse, die sich vermaß, wie sie sich falsch bemaß, als Lebensraum die Welt sich zuzulegen. Und aus dem Spießer und Stammtischstrategen wuchs hoch der Henker, das korrupte Aas. Der Kronenwirt errichtet Filialen, die alten Schilder lässt er übermalen, es heult der Wolf im Habenichtsgewand. Ein solcher Krieg für wahr scheint sich zu lohnen. Aus einer Krone wird ein Dutzend Kronen und Luxusrestaurant heißt Vaterland. Und der Herr Amtsgerichtsrat, die Karriere und eine Ehre nach der anderen Ehre wird ihm zuteil und so höchst ehrenhaft hat er sein höchstes Richteramt versehen. Er hat gelernt, bei Zeiten stramm zu stehen, so galt er als ein Mann von Urteilskraft. Da aber das Wetter umgeschlagen, als sie in Russlands Frost da niederlagen, welch machtvolles Gebot, das ganze Halt. Es wurde ihnen solch ein Halt geboten, dass sie dort hielten mit Millionen Toten, dem Wirtssohn wurde es teils heiß, teils kalt. Ein Eissturm war und eine Feuerwelle, die hielt den Wirtssohn fest an seiner Stelle und auf der Stelle ist er dort erstarrt. Er konnte nicht mehr von der Stelle weichen, so hielt die Stellung er mit seinesgleichen. In dieser Stellung hat er ausgeharrt. Und Urach war, verwandelt in den Jahren, die Ausgebombten kamen angefahren und suchten auch im Ermstal ein Quartier. Vor Urach standen Posten und erklärten, Urach ist überfüllt mit Kriegsversehrten, kehrt schleunigst wieder um, was sucht ihr hier? Der Friedhof war zu klein für all die Toten, Kreuz und Gedenkspruch stehen im Ermstalboten. Der Todesbote geht von Haus zu Haus, der fiel im Westen und der fiel im Osten. Sie alle fielen auf verlorenem Posten und teilt die Briefe aus. Urach stirbt aus. Die Spinnerei allein scheint noch am Leben, muss Tag und Nacht grau-grüne Stoffe weben. Und eines Tages stand an dem Zaun ein Spruch, anstelle unserer ewig Arbeitslosen arbeiten Italiener und Franzosen. Grau-grün gefärbt ist Deutschlands Leichentuch. Und an dem Leichentuch wird fortgewoben. Im Osten ist des Führers Wahn zerstoben. Der Kronenwirt schwillt zornrot. Es steht schlimm um mein Hotel zur Krone der Ukraine. Und schlecht gelagert sind auch meine Weine. Sieh, meine feinen Weine in der Krim. Der Kronenwirt kam nicht auf seine Kosten. Es fingen seine Kronen an zu rosten. Und eine nach der anderen fiel herab. Ein solches groß geplantes Unternehmen, darüber schien er sich zu Tod zu grämen und nahm die letzte Krone mit ins Grab. Und er, der war versehen mit Amt und Würde, trug Amt und Würde jetzt wie eine Bürde und hat schon heimlich den Beschluss gefasst, mit den inzwischen angehäuften Schätzen rechtzeitig sich, ja, wohin, abzusetzen. Träumt jede Nacht, er hätte die Zeit verpasst. Und was wird werden, war die dunkle Frage. Und Deutschland war... Das war die Niederlage. O, welch ein Deutschland sterben, Schlacht für Schlacht, ein Urteil wurde, Schlacht für Schlacht vollzogen, und unter einem hohen Feuerbogen lag Deutschland und lag Deutschlands Todesnacht. Wem ist's im Reich noch heimatlich zumute, das schöne, wahre und das freie, gute, wohin hat euch des Führers Hand verbannt? Was ist dir, deutsche Heimat, noch verblieben? Wer hat mit dir sein schändlich Spiel getrieben? Wer hat all dies Verderben dir gesandt? Und Deutschland war ein Land der Heimatlosen. Man führte Krieg, um sich gesund zu stoßen. Und man hat Deutschland dabei leer geraubt. Und man verdiente mit des Reichs Verbluten. Was ist verblieben euch von all dem Guten, woran die Besten hatten einst geglaubt? Wo tönt die Stimme, die dich kann erwecken? Und mit Schmach und Schande lässt du dich bedecken, o Deutschland! Name voller Fluch und Hohn und deutsches Wort, Wortbruch und tolle Lügen. Auch wir sind schuld. Das eigene Ungenügen trägt mit die Schuld, spricht uns nicht frei davon. Verdammt seid ihr zum Nichts, ihr Unheilbaren. Wir, die wir Deutschlands beste Deutsche waren, dass wir nicht wurden Macht, ist Schuld zugleich. Wir sind bereit, uns selbst mitzuverdammen. Doch wirft die Schuld uns nicht mit euch zusammen. Ihr bleibt verdammt. Wir gehen ein ins Reich. 23. Und Deutschland war. Es geht auch eine Sage, ein Wanderer ist. Er schläft im Berg bei Tage und wandert nachts. Die Nacht ist lang, so lang. Er wandert über Gräber durch Ruinen. Seht da ein Licht. Der Wanderer ist erschienen. Da hört des Wanderers heiligen Nachtgesang. Die Sage meldet, dass ihm Trank und Speise bereitet wird auf seiner nächtlichen Reise und dass am grünen Weg in seinem Haus er kehrt allmählich ein und lässt sich's munden, kommt hierher jede Nacht auf einige Stunden und Gäste gehen bei ihm ein und aus. Sie sitzen auf der blühenden Terrasse, ein Käuzchen schreit. Es scheint der Mond, der blasse, und Wachen sind, die auf und niederziehen. Oft singen sie, die guten Kameraden, die er allmählich hat zu Gast geladen und Wirtin ist die blaue Tänzerin. So will's die Sage. Und es sind vier Gäste. Ein jeder ist in seiner Art der Beste. Aus jeder Himmelsrichtung sind sie hier versammelt, und das ist ein schönes Zeichen, dass sie nach jeder Himmelsrichtung reichen mit dem Gedanken, diese Gäste vier. Wie auf dem Markt, der Säule einer schlanken, umwogen, dicht von wilden Efeuranken entspringen Quellen. Vier sind's an der Zahl, nach jeder Himmelsrichtung sich ergießend, in das gefüllte Becken immer fließend und Segen spendend als vierfacher Strahl. Die Sage meldet euch, die Gäste hätten des Reiches Erbschatz, um das Reich zu retten, hierher gebracht, in einem goldenen Schrein. Es war das Haus. Ein Schiff auf Meeresweiten und reich beladen mit den Kostbarkeiten fuhr es in einem anderen Leben ein. Und einer fehlte noch. In ihrer Mitte blieb frei ein Platz nach alter, guter Sitte. Und alle stießen auf den einen an. Und das war Jan, der Heizer und Matrose. Und das war Jan. Er tat vormals das Große. Er ging voran. Und das war unser Jan. Und so berichten sie. Und sie beschließen. Dann geht er, um die Blumen zu begießen. Und sagt, leb wohl. Des Wanderers Zeit ist um. Steigt zu den Felsen auf. Den hohen Warten, blickt nieder auf das Haus und auf den Garten und unten spielte das Harmonium. Der volle Mond war herrlich aufgegangen, da sah man in der Nacht der langen, langen den Wanderer wiederziehen auf Wanderschaft und bald an den und bald an jenen Orten sprach er als Traum und gab mit seinen Worten jedwedem eine wunderbare Kraft. Und eines Tages wird er auch tags erscheinen und all die Seinen werden sich vereinen und auch die Toten wandern von weit her, ein Händereichen und ein Wiedersehen. Der Wanderer ruft, es ist Zeit zum Auferstehen. Der Wanderer feiert seine Wiederkehr. Der Wanderer kommt und steigt empor die Stufen und alle werden von ihm aufgerufen. Und er, der war getan in Acht und Bann, hat in des Volkes Herzen Platz genommen. Gerichtstag, Auferstehungszeit. Willkommen, willkommen du, schwäbischer Wandersmann. Noch ist es Nacht. O, welch ein nächtiges Schweigen. Wer kann den Weg aus dieser Nacht uns zeigen? O, Deutschlands Todesnacht währt allzu lang. Ein Totengräber hat das Reich begraben. Da seht, ein Licht, der Wanderer aus Schwaben. Da hört, des Wanderers heiliger Nachtgesang.
25. Die raue Alp. Von Höhen wie umfangen und zu den Höhen wie im Traumverlangen aufblickend Urach. Apfelbäume blühen und tief verneigen sich die Blütenzweige. Ein Holzfuhrwerk zieht hoch die Ulmer Steige, die Bergruine, Fels im Hügelgrün. Ein Bach, die Erms, mit hüpfenden Forellen. Man ist dabei, die Felder zu bestellen. Die Kinder spielen auf der Straße Ball, der Apfelmost lärmt munter in der Schenke, der grüne Weg und grün gestrichene Bänke, Hand deutet auf dem Schild zum Wasserfall. Ihr kennt nicht Urach, seid nie dort gewesen, und Urach war, ihr habt davon gelesen, was Urach war ein Gedicht und war ein Traum, in Linien blau geschwungen, und war ein Bild, das hielt uns fest umschlungen, war Nachtgesang und war ein ew'ges Licht. Und Urach war der Wanderer aus Schwaben. Und so, wie wir ihn nicht vergessen haben, bleibt unvergessen unser Kamerad Jan. Er war mehr als unser aller Sehnen, er ging voran. Und Jan gehört zu denen, die waren eins, Traum, Wille und die Tat. Ihr könnt den Weg nach Urach nicht verfehlen. Lasst euch vom Haus am grünen Weg erzählen, von einem Menschlichsein. Drum kehrt dort ein. Willkommen winkt euch auch des Wanderers Garten und blickt empor zu hohen Felsenwarten. Gelöbnis und Gedenken soll es sein. Wer sei einst Herr im deutschen Haus? Ich frage. Auf diese Frage heißt es in der Sage, die guten Kameraden allzumal. Das Gute, Wahre, Schöne und das Freie, er stand als Denkmal einer Viererreihe im Ermstalwinkel im Uracher Tal. Von einem haben wir noch nicht berichtet, von ihm, der hat die Sage uns gedichtet. Er selber war ein unsichtbarer Gast, bis heute ist er unerkannt geblieben. Der Lehrer hat gar manches aufgeschrieben und hat auch diese Sage uns verfasst. Er war aus Urach unbekannt verzogen, es wurde vieles über ihn gelogen, so auch, er habe sich selbst umgebracht. Bis eines Tags ein Brief ist eingetroffen, darin schrieb er, der Tote, frei und offen, er habe daraus nie ein Hehl gemacht, dass er verpflichtet sei nur einer Lehre, der Wahrheit, und der gebe er die Ehre, wenn ihm auch darum bleibt kein Leid erspart. Er stehe nur im Dienst des ewig Wahren, und dass die Wahrheit möglichst viel erfahren, dien er der Wahrheit jetzt auf eine neue Art. Und allerorts erschienen seine Schriften, die riefen auf, den heiligen Bund zu stiften, und sie erbrachten den Wahrheitsbeweis, dass dieser Führer sei Deutschlands Verderben, und riefen auf, zu enden Deutschlands Sterben, und unterzeichnet war Uracher Kreis.
Wo sind die Menschen, solche starken Stillen, das sage werde Tat, um Deutschlands Willen? Die stehen auf und lassen von den Höhen die Feuerflammen deutscher Freiheit Zeichen, und ist ein Wiedersehen und Hände reichen, und schön war Urach, schön, wie nie so schön. Und Urach war das, was wir selber waren, und kehren welche heim nach vielen Jahren, wohl dem, der alsbald sagen kann von sich: Ich nahm an meiner Seele keinen Schaden, wir grüßen alle guten Kameraden, und Urach war, Urach klang heimatlich.
Urach klang heimatlich, eben Urach ist, alles Urach ist was Großes, Urach ist der neue Staat. Ein Detail fand ich da jetzt wieder spannend, der Lehrer ist der eigentliche Verfasser dieses Poems, so in der Textlogik, das kommt bei Becher ja öfter vor, diese Autorschaftsfiktion, die dann ganz am Ende offengelegt wird. Aber das ist ja eigentlich nur ein ganz kleines Detail hier. Müssen wir vielleicht noch über grundlegendere Dinge sprechen in dieser Passage. Wo fangen wir an?
Ja, eine gute Frage. Wir haben am Anfang das, was du ja schon gesagt hast, den Aufstieg und dann den Niedergang der Kronwürzfamilie, ne, die so ein Imperium gründet und Filialen in allen möglichen eroberten Gebieten. Ne?
Auf der Krim sogar. Also ja, da kommt dieser Größenwahn der Osterweiterung der sogenannten zum Tragen, Filialen auf der Krim sogar, in der Ukraine.
Ja. Genau. Und der Sohn bleibt offenkundig dann in Moskau, also oder auf diesem Schlachtzug Richtung Moskau, bleibt also in der Sowjetunion im Krieg. Und der Vater ist dann irgendwie auch tot, nimmt die letzte Krone mit ins Grab, während sein ganzes Unternehmen so langsam schon zusammenbricht. Also mit dem, bei Becher auch schon sehr wichtigen Feldzug auf Moskau, ne, entlarvt sich das ganze System. Das ist eigentlich so der Umkehrpunkt und von da aus geht's bergab, ne? Und dann kommt eben noch in der zweiten Hälfte dessen, was wir jetzt gehört haben, dann wird das Ganze zu einer Sage. Also bis dahin ist es ja zumindest zeithistorisch einigermaßen realistisch angelegt. Also wenn auch natürlich Fiktion, aber das sind die realistischen historischen Punkte. Und jetzt kommt dann eben der Urach, der Wanderer aus Urach wieder zurück, der ja ermordet wurde. Und er kommt zurück als eine Art Sagenfigur. Also es heißt, er schlief im Berg, also wie eine Art Barbarossa. Das ist so, während des 22. Weltkriegs schläft dieser Ermordete im Berg und man wartet darauf, dass er wiederkommt. Das ist ja eigentlich genau die Barbarossa-Sage, ne? Also der kommt irgendwann wieder und errichtet sein Reich wieder.
Eben, es ist auch wirklich von Auferstehung die Rede. Also er steht wieder und entfaltet dann wieder sein geistiges Wirken.
Mhm. Ja, und dann zieht er so durch die Nacht. Ne? Dann erinnert mich wieder so ein bisschen an den Schimmelreiter oder ähnliche Geschichten, ja, wie der dann so herumwandert in der Nacht. Also dieser Wanderer aus Schwaben, was der symbolisiert hat mit seinem Haus und dem Schiff und gelernt hat auch durch den Jan, der jetzt wieder vorkommt als derjenige, der es angestoßen hat. Der wird also so eine Figur, die jetzt irgendwie das Heil verkörpert. Eben wie Barbarossa auch. Ne? Das ist so der Anführer, der irgendwie nach der ganzen schlechten Zeit uns wieder irgendwo hinführt. Das hat aber auch religiöse Motive natürlich, gerade durch die Auferstehung und das Zu-Gericht-Sitzen und so weiter.
Ja, und da erschließt sich jetzt auch wieder der Sinn dieser, wir haben ungefähr auf der Hälfte der Sendung heute etwas über diese rätselhafte Stelle nachgedacht, wo es darum geht, dass es so aussieht, als wäre der Wanderer aus Schwaben schon tot. Also das wird erzählt noch vor dem Mord, der an ihm geschieht. Und das ist eine kurze Vorwegnahme eigentlich genau dieses langen Schlussteils, wo, wie du sagst, der Wanderer aus Schwaben zu einer Sagenfigur wird und im kollektiven Gedächtnis lebt und eben tatsächlich dann kommt und man erzählt sich davon, man beruft sich auf seine Gedankenwelt, auf sein Wirken seiner Zeit, das jetzt wieder neues Leben erfährt.
Genau, und am Ende haben wir dann eben Urach war, ja, vorher heißt es immer Deutschland war, das ist interessant, dass dann Urach Deutschland ersetzt, also das ist auch sehr spannend, ja, also die Uracher Utopie sozusagen überdeckt also jetzt das, was vorher Deutschland war, Urach steht für Deutschland und der Lehrer ist der heimliche Autor, das ist ja das, wie der Text dann einfach endet.
Und auch diese Gruppe des Uracher Kreises, die dann auch diesem Text eingeschrieben ist, stimmt. Also gewissermaßen fast so ein bisschen wie die Schweizgründung klingt das oder so wie ein Gründungsmythos eines Landes, da raufen sich die klügsten Köpfe zusammen, unterzeichnen als Uracher Kreis und rufen Urach aus, wie du sagst, rufen eigentlich das neue Deutschland aus. So in der
ja, das ist total, das ist total interessant. Ne? Also Urach als Gründungsmythos, fast vielleicht, man könnte sogar Schöpfungsmythos vielleicht auch sagen. Also wird hier eine neue Religion begründet und der Wanderer aus Schwaben ist so der Repräsentant der Messias, ne? Der irgendwie der Initiator dieses ganzen Unternehmens.
Ja, das schließt natürlich wieder an, genau an die lebensreformerischen Bewegungen, die immer auch den Anspruch hatten, Religionsgründungen zu sein, wenn man an die Anthroposophie denkt oder an Ugrino von Hansenian. Also diese Kirchengründungen, Religionsgründungen, Glaubensgründungen, das spielt immer eine wichtige Rolle in den 10er und 20er Jahren, wird hier natürlich gekoppelt mit einer neuen politischen Idee, mit einer Idee des neu sich formierenden Deutschland nach dem Nationalsozialismus. Und das ist schon erstaunlich, wie sich da alles so überlagert und was da sich alles überlagert. Und irgendwann wird das Ganze dann auch wieder so groß, dass man, das ist dann wieder so überwältigend wird und dass man schon gar nicht mehr Durchblick hat.
Ja, also Urach ist eine Konfession, könnte man sagen.
Ja,
ne? Also
ja es gibt nichts, was nicht groß genug wäre. Eben Urach ist eine Konfession, wunderschön.
Ja, protestantisch, katholisch oder Urach, was
oder
sind Sie?
Urach, ja? Genau, ich bin Urach, genau. Wir müssen mal in Urach eine Umfrage machen, ob in Urach bekannt ist, was Urach an Weltbedeutung eigentlich hat oder an Welthaltigkeit, also welche Symbolik hier auf Urach projiziert wird.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten seit Anfang der 90er Jahre, als sie diesen Katalog gemacht haben, aber das wäre tatsächlich interessant. Was sagen wir denn jetzt zu diesem wirklich umfassenden dichterischen Werk?
Oh, schwere Frage, zusammenfassend oder rückblickend. Es ist ein Versepos. Mhm. Fangen wir mal mit etwas sehr Oberflächlichem an, mit etwas Formalem. Es ist ja eigentlich mindestens eine Erzählung, ein Roman von der Stoffdimension. Ein Epos eben, das auch in gebundener Sprache von Becher erzählt wird.
Man braucht ungefähr eine Stunde, wenn man es komplett liest, ne? Also haben wir
ja
jetzt die Erfahrung
wir haben ungefähr
gemacht.
Die Hälfte hast du vorgelesen und das dauert ungefähr in Summe eine gute halbe Stunde an Zitaten. Ja, es spielt mit historischen Bezugnahmen, die mit fiktiver Gestaltung gekoppelt werden. Das ist vielleicht so ein wichtiger Aspekt dieses Textes.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt interessant. Ich meine, diese ganze Urach-Faszination, die ist ja dichterisch so ab den 30er Jahren, ab dem Exil greifbar so richtig. Ne? Vorher ist Becher zwar in Urach und findet es toll, aber dichterisch auseinandersetzen tut er sich natürlich dann ab den 30er Jahren aus der Ferne. Und dann stilisiert das halt wirklich in der Nachkriegszeit hier nochmal sehr deutlich zu einem Neuanfang hoch. Da liegt irgendwie der Keim, ja, um diese ganze Misere, die wir jetzt die letzten 12 Jahre hatten, zu überwinden. Das ist eigentlich doch die Geschichte, die er hier baut. Ne? Und wo er sich dann ja wirklich von der Realität, die er am Anfang noch aufnimmt mit so ein paar Motiven, ganz, ganz weit entfernt. Ne? Also da am Anfang kann man Karl Reichel noch erkennen hinter dieser Figur, aber dann später einfach überhaupt nicht mehr, sondern das ist dann irgendwie jetzt die Kernideologie, der Gründungsmythos, der halt nicht der Gründungsmythos der DDR werden kann, weil Urach nicht in der DDR liegt, aber eigentlich sowas in dieser Richtung denkt er sich da.
Mhm. Urach als Utopia eigentlich, als das utopische Land. Und was ich auch interessant finde, dass das Ganze eigentlich über ein sehr ausgeklügeltes, feingesponnenes räumliches und zeitliches Setting aufgebaut wird. Also wenn man sich die räumlichen Aspekte vor Augen hält, wir haben den Matrosenaufstand, wir haben das Meer, wir haben die See, wir haben ein Schiff, wir haben den Jan, wir haben das Alpenvorgebirge, wir haben den Wanderer aus Schwaben, wir haben eine ganz andere Gegend, wir haben ein gemauertes Haus, also schon diese Orte sind sehr interessant. Wie diese Orte dann dargestellt werden und dann eben die zeitlichen Bezugnahmen und auch die zeitlichen Sprünge. Der Wanderer aus Schwaben, der gewissermaßen das gedankliche Erbe des Jan transferiert in 1000 Kilometer Entfernung in einen ganz anderen Ort, der dort in seiner Zeit lebt, der in seiner Zeit auf der fiktiven Ebene stirbt und dann als Wiedergänger oder als Auferstandener dann wieder zurückkommt und seine Botschaft neu in die Welt trägt. Also diese zeitlichen und räumlichen Ebenen sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte, die ja die diese Wirkung dieses Textes entfalten.
Also man könnte wirklich wunderbar eine Religion daraus bauen. Ich glaube an den Wanderer aus Urach und das Religionssymbol könnte so ein Schiff sein.
Ja, das aussieht wie ein Haus und über die Alpen fährt und dann einen kurzen Ausflug in die Ostsee macht oder nach Kiel und zugleich dann wieder in Urach aufschwebt und dann am besten gleich noch am Bodensee auch.
Ja, wir gründen eine Religion, habe ich gerade festgestellt. Jetzt offensichtlich mache
ich
das jetzt unser Text, von dem wir ausgehen.
Ich baue lieber ein Fahrzeug. Ich fange mit dem Fahrzeug an, mit der Fortbewegungszeit.
Aber das könnte man echt so machen. Ja. Also das ist wirklich wieder spannend, welchen Aufwand Becher da betreibt. Man könnte wirklich daraus fast einen heiligen Text machen.
Ja,
ne? Also Becher hier als derjenige, der über den Gründungstext schreibt. Und daraus könnte man jetzt wieder eine Gruppe bilden und so. So haben die sich das ja auch vorgestellt, ein bisschen, ne? 1946. Vielleicht waren die ein bisschen realistischer natürlich und haben ja auf die Umstände Bezug genommen. Aber diese Idee, da am Bodensee wieder neu anzufangen, die gab es ja, habe ich ja vorhin erwähnt. Also das ist irgendwie schon, es ist interessant. Das ist dann die Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja. Das war jetzt ein langer Exkurs mit einem ziemlich unbekannten Text von Becher, aber ein sehr interessanter, ein lesenswerter. Ich glaube, dann beenden wir für heute die Folge, verabschieden uns Toni Bernhardt.
Und Christine Eichhorn. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.